Anyway, this all this anxiety, it turns, it's the enemy of actually getting things done.
You know, it's actually, it's very, very true. I, like, the night before the trip, if I had been, like, I've actually, this has started to work for me. Days when I know I have a lot done, I mean, a lot to get done. If I start to get anxious, I know that that actually keeps me from getting stuff done. Because I'm so wound up and, oh, I'm not going to get anything done. And I get really panicked. And then I sit down and I go, okay, take a deep breath. What do you have to get done? And what can you reasonably get done right now? And then get three things done or two things done. And then at least I've gotten those two or three things done rather than running around in a state of panic, maybe getting a couple things done, but also maybe running myself ragged or maybe feeling so panicked that, like, I kind of grind myself into like a little rut of not getting anything done. You know, I mean, that's what anxiety does, is it sort of, it makes you feel like you have to get all of the things. Like, you know, someone's like, what's your to-do list? Your to-do list is one thing. It's the thing you can do right now.
There is only ever one thing on your to-do list.
Right. It's whatever you're able to do at that very moment. And when you start getting in that, like, we have to do all of the things. Well, I'm sorry, but you can't. You're a person who can do a thing. Do the thing and then do another thing.
I hope that's the thing that people tweet out from this episode. There is only ever one thing on your to-do list.
I hope they credit it to me because I said it first.
You didn't.
I did.
Yeah, you might have. Okay. Tweet that out and make sure to credit it to Oh Hey Great.
Yeah.
Because she said it first.
Komport Nummer 368, Lügenschutzrat. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 368. Komport, den ich am heutigen, es schneit schon wieder, arschkalten Karfreitag, dem 29. März 2013 aufgenommen habe. Was ohne Kaffee? Was haben wir?
It is 8:51.
Jawohl. Was daran liegt, dass ich jetzt schon mal Sommerzeit spiele. Das lässt sich nämlich an einem Wochenende leichter umstellen, das ist in der Woche. Aber hey, dafür ist auch noch Feiertag und es hat nirgendwo einen Laden auf und ich kann nicht mal einen Kaffee kaufen. Aber ja, was ihr hier im Intro nebenbei bekommen hattet, ist aus dem Let's Make Mistakes Podcast mit der Folge Nummer 82 geklaut. Ja, und was ihr aber ansonsten auf die Ohren kriegt, sind dann keine nur eine Dinge, die ihr tun sollt, sondern wieder die üblichen drei Teile. Die da bestehen aus zwei Teilen mit Politik und einem Teil mit Tech, einer Mafia-Meldung und Space. Und was ihr hier jetzt konkret am Stück weiterhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit ein paar Fanboy-Meldungen versehen, einer Mafia-Meldung, ein bisschen was aus dem Space. Dann habe ich mal so persönliche Tracker-Armbänder ausprobiert und mehr. Cheep, cheep. 0 Grad, light snowiger. Ja, leider. Eisfoggiger. Woran würde ich das erkennen? Chillige Greetings. Die 0 Grad Comfort Level minus 2. Und nachdem die andere App mir immer noch Zahlen von 6:30 verkaufen will, sage ich jetzt nicht, dass sie immer noch dasselbe sagt wie, wie war das? Minus 1, die sich für minus 5 windschillen. Irgendwie so. Ja, egal. Wind macht jedenfalls 6 km/h aus dem Northeast. Ist ein bisschen unwarm. Finde ich nur begrenzt lustig. Ich will immer gucken. Was sagt denn hier jetzt denn eigentlich der Forecast? Es gibt nämlich eine tolle neue Wetteranwendung als Webseite im großen, weiten Internet von den Machern von Dark Sky, was irgendwie die ultimative Niederschlagsvorhersageverursacher ist. Jawohl. Und zwar forecast.io. Wenn man sich das auf einem Gerät anguckt, kriegt man da auch mal richtig detaillierte Aussagen. Die sagen, hier ist nur Overcast. Ich sag, get real, hier schneit's. Nun ja, wie auch immer, da bin ich dann jedenfalls. Schmied der Fanboy-Ecke, in der sich erstmal das UDID-Ende versteckt, weil nämlich Apple in einem Posting auf seiner Entwickler-Webseite darauf hingewiesen hat, dass iOS-Anwendungen, die die eindeutige Gerätenummer UDID abfragen, ab dem 1. Mai offiziell zurückgewiesen werden. So, damit gibt es jetzt ein definitives Ende. Dass die Device-Identifier abgeschafft werden würden, hat Apple ja vor bummelig einem Jahr irgendwann mal angekündigt. Und gesagt, so ja, auf die Dinger soll man jetzt nicht mehr zugreifen. Und jetzt gibt es eine klare Aussage, okay, also alles, was UDIDs noch anfassen will, wird ab 1. Mai nicht mehr in den Store gelassen. Und dies gilt sowohl für neue Apps als auch Updates bestehender Programme, hieß es. So, na, ich meine, es gibt ja andere Identifier, an die man sich ranhängen kann, die eben nicht eindeutige Geräte-Identifier sind. So, von daher, ja. Schwupp. Dann hätten wir da mal als nächstes ein Passloch. Erst am Freitag hat Apple den Sicherheitsmechanismus für die iCloud und Apple ID in einigen Ländern erhöht. So irgendwie mit zusätzliche, man muss auch noch ein bestimmtes Gerät haben, auf dem dann irgendwie noch was auftaucht. Und da gab es jetzt irgendwie beim Passwort-Zurücksetz-Verfahren eine Sicherheitsschwankung, dass man nämlich eine bestimmte URL nur kennen musste, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach aufrufen kann. Und dann muss man gar keine von den Sicherheitsfragen beantwortet haben, sondern muss dann nur noch das Geburtsdatum kennen, von dem, dessen Passwort man da gerade zurücksetzt. Huch. Ja, das hat dann dazu geführt, dass dieser Passwort-Zurücksetzmechanismus, ja, ist sehr gut, dass dieser Passwort-Zurücksetzmechanismus dann relativ kurzfristig erstmal nicht mehr funktionierte, so gar nicht mehr funktionierte und dann da irgendwie ein wie auch immer gestrickter Fix kurz danach online aufschlug. Ich meine, das ist ja alles Online-Zeug, das kann man ja ohne größere Transaktionen mit Endanwendern ändern, weil es eh nur auf irgendwelchen Servern liegt. So, genau das dazu. Das gab dann irgendwie großes Buhai am Samstag. Da hat dann auch der, ich glaube inzwischen erst Google-Fanboy Trollfe, dann auch wieder rumgeblökt. Na, und Google-Fanboy glaube ich deswegen, weil er da so drauf besteht, dass der überragende patentfreie VP8-Codec überragend und patentfrei wäre. Aber ja. So, dann gab es Indoor-Kauf, weil Apple hat sich eine Firma Wi-Fi-Slam, was irgendwie nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern Wi-Fi-Slam sein soll, gekauft. Und zwar machen die irgendwie WLAN-basierte Indoor, In-Tür-Navigation. Was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, also wenn sie die Firma gekauft haben für den Quark, den sie bisher produziert haben, dass Apple da irgendwie ein geregeltes Interesse dran hat, auch innerhalb von Häusern auf Basis von WLAN Access Points navigieren zu können, also die Location überhaupt rausfinden zu können. Ja, blub. Ja, setzt immer voraus, dass man da eben anhand von WLAN-Signalen irgendwelche Unterschiede erkennen kann. Also wenn man irgendwie ein Gelände hat, wo genau immer nur ein WLAN-Signal zu hören ist und das überall gleich stark, da wird man da vermutlich nicht drin lokalisierbar sein. Aber ja, habe ich mich am Sonntag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann Urdanken. Nämlich Omelik hatte das als hatte sich Gedanken darüber gemacht, wie das denn eigentlich hier mit der iWatch, mit den iWatch-Gerüchten, was es damit auf sich haben könnte. So, weil die ja dann doch irgendwie sehr lautstark durch die Gegend getragen wurden. So laute, wie eigentlich vorher nur ganz selten mal Produkte vorhergesagt worden waren, bevor Apple sie dann auf einer Bühne groß vorgestellt hat. Na, also ich meine, ja, das iPhone gerüchtet war es wohl mal irgendwann worden. Beim iPad. Lass mich lügen. Ja doch, ich glaube, vom iPad gab es auch Gerüchte vorher. Jawohl. Mal ganz davon abgesehen, dass mein erstes iPad gerade mal eine Woche älter als die erste Augen-OP ist. Aber ja. Und zwar hat er da so irgendwie privat darüber nachgedacht, That Apple's iWatch might just be a head fake, a way to throw off the rivals and even insiders at the company and send them on a wild goose chase. Mein Grube dazu. How great would this be? Na, also, dass das eine Geschichte zur Verwirrung von irgendwelchen Figuren sein könnte. Dass also diese Gerüchte, dass jetzt alle Gerüchterstatter sich da halt drauf stürzen. Na, ich meine, im letzten Jahr haben sie ja alle auf einem Fernseher rumgesessen. Der, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Apple hat immer noch keinen Fernseher auf den Markt gebracht. Gar nicht. Sie haben noch nicht mal angekündigt, dass sie irgendetwas planen würden. Na, und jetzt gibt's da halt diese Urgerüchte. Könnte sein, dass das einfach totaler Blödfug ist. Und dass sie da irgendwie Leute davon abbringen wollen, die echten Projekte zu sehen. Ja, also könnte sein. Könnte natürlich auch sein, dass das total die Wahrheit ist und dass die Gerüchterstatter alle recht haben. Wir wissen es halt im Zweifelsfall erst dann, wenn entweder eine gewisse Zeit verstrichen ist. Also frei nach dem Motto, also inzwischen müssten sie aber, wenn sie denn die ganze Zeit dran arbeiten, da schon mal was vorgestellt haben. Oder sie es dann halt vorstellen. Mist. Das Kabel hinter den Fingern einsperren ist keine gute Idee. So. Ist ja auch noch kalt an den Fingern hier. Weil es schneit ja. Und ich hatte übrigens immer noch keinen Kaffee. So, da gab es irgendwie Akkubleme. Mit iOS 6.1.3 konnte man oder kann man unter irgendwelchen bestimmten Umständen dabei zugucken, wie das Akku sich leer schlurcht. Witz daran ist, dass es da jetzt auch schon irgendwie Versuche gibt, das einzugrenzen. Und zwar hat das wohl irgendwie mit Mail-Accounts, Push-Notifications und was weiß ich nicht zu tun. Wenn man da irgendwie der Reihe nach irgendwie Zeugs an und aus, aus- und anschaltet, dann würden die Probleme sich wohl legen. Ja, nachdem ich keine akuten Akkuprobleme mit 6.1.3 habe, sag ich mal, ja, also wenn man das Problem hat, kann man das versuchen. Wenn man das Problem nicht hat, dann brauchen wir es nicht versuchen. Gell? So. Auch am Dienstag gab es ein T5-Phone, weil, stellt sich raus, T-Mobile in den USA bekommt das iPhone 5. T-Mobile ist ja der letzte große landesweite Telefonnetzbetreiber in USA, der das iPhone bisher nicht hatte. Und zwar aus dem Grund, dass deren UMTS-Frequenzen von der Hardware bisher nicht unterstützt wurden. So, und jetzt gibt es irgendwie eine neue Hardware-Version vom iPhone 5, die nicht nur die AT&T-Frequenzen für LTE kann, sondern auch T-Mobiles AT&T-Frequenzen, genau. T-Mobiles LTE-Frequenzen. Und ich meine, irgendwie was UMTS müsste das Ding aber eigentlich auch können, weil es macht ja keinen Sinn, wenn es nur LTE kann. Und wie auch immer, jedenfalls kriegt T-Mobile dann auch mal ein iPhone, ganz hochoffiziell. Das haben sie am Dienstag groß und stolz verkündet. Ja, genau, das dazu. Dann aus der Kategorie über Gerüchte, die ich noch gar nicht gehört habe, brauche ich auch nicht berichten, gab es da letzte Woche im Fanboys-Podcast die Meldung, denen ist irgendwie Papier zugeflogen, dass Telekom verkünden würde demnächst die DSL-Anschlüsse mit Bandbreitenbegrenzung zu versehen, für wenn man zu viel Download-Volumen hatte. Und das haben, ist ihnen dann also irgendwie zugeflogen und lief dann erstmal so unter der Kategorie, naja, die Saren, sie haben da irgendwie ein Papier und das sehe ganz toll aus. Ja, das Papier veröffentlichen sie nicht, von daher weiß man ja nicht, haben sie sich vielleicht rausgedacht, kann ja sein, was weiß denn ich. Und da gab es dann aber irgendwie ganz kurz danach dann ein sehr spezifisches Dementi von Telekom auf irgendeinem Blog, was die da haben. So frei nach dem Motto, nein, also das giltet ja noch gar nicht. Das war jetzt nicht die Behauptung. Also frei nach dem Motto, ja, das giltet ja noch gar nicht, aber wäre es nicht toll, wenn... Nein, wäre es nicht, weil wenn ich irgendwie einen kabelgebundenen Internetanschluss habe, da fällt mir jedenfalls kein Grund ein, warum ich da nur irgendwie eine begrenzte Menge an Daten durchsaugen dürfen sollte, bevor ihr dann ganz intensivst die Handbremse werft Und die VDSL-Dinger, die dürfen laut Vertrag jetzt schon auf 6 Megabit gedrosselt werden. Na, ich meine, wenn man von 50 Megabit runter auf 6 Megabit kommt, tut halt weh, aber ja, zur Not kann man mit 6 Megabit auch noch ein bisschen leben. So, ich habe im Moment real irgendwie 10, 11 bei mir im DSL. So, aber was da halt aus dem Fanboys-Gerücht rausfiel, war, dass auf 384 Kilobit pro Sekunde gedrosselt werden soll. Oder drücken wir es mal vorsichtig aus, das ist 6 ESDN-Anschlüsse nur noch. Statt irgendwie richtig dickes, fettes, breites, ordentliches, breite Band-Internet hat man dann gerade in der heutigen Zeit, wo ja die Seiten eher größer als kleiner werden, weil hey, Bandbreite hat ja eh jeder, hat man da fast gar nichts. So, und da ist also jetzt der Witz der, dieses sehr spezifische Dementi von Telekom darf einen irgendwie auf die Idee bringen, okay, das ist kein reines Gerücht. Die denken da sehr intensiv, ernsthaft drüber nach. Na, und auch irgendwie mit Download-Volumen, die, gerade wenn man dann irgendwie so die großen, teuren, richtig breitbandigen Internetanschlüsse hat, dann erreicht man die halt innerhalb sehr kurzer Zeit. Ja, und dann wirft Telekom nochmal wieder die Netzneutralität aus dem Fenster und sagt, ja, also wenn ihr Filme im Internet gucken wollt, hier bei uns zählt es nicht auf euer Bandbreitenvolumen. Wenn ihr allerdings irgendwie YouTube-Videos gucken wollt oder was weiß ich, irgendwo anders Videos gucken wollt, ja, dann tut uns das leid. Also mehr als ein Film geht dann leider nicht mehr mit dem mitgelieferten Volumen. Ja, also ich meine, was das dann irgendwie für Telekom bringen soll, so irgendwelche Behauptungen von wegen, ja, aber der Netzausbau wäre ja so teuer. Ja, heult doch. Ihr habt die Netze kostenlos mitgegeben bekommen. Die sind bezahlt worden von Steuergeldern. Weil ihr, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, mal ein Staatskonzern wart. Das ist auch noch nicht so unheimlich lange her. So, genau. Ein Sprecher der Telekom bestätigte, dass die Telekom derartige Überlegungen anstelle. Nach Vorbild der unechten Flatrates, wie sie in Mobilfunktarifen gängig sind, könnte dann Zusatzvolumen extra hinzugebucht werden, wenn das inklusiv Volumen überschritten wäre. So, Datum Mai will die Telekom allerdings nicht bestätigen. Es gebe noch keine neuen Tarife. Zudem seien Altverträge hiervon nicht betroffen, betonte die Telekom. Witz an der Sache ist, dass allerdings auch die Telekom, ne, genau dieselbe Firma gerade schon angekündigt hat, dass sie Analogtelefonie abschaffen will. Also genau genommen wollen sie eigentlich alle Leute auf Voice-over-IP-Telefonie rüberprügeln. Wenn sie jetzt aber nun genau an dem IP-Stack die Bandbreite wegdrehen, dann möchte ich mal sagen, schneidet ihr euch selber ins eigene Bein, weil wer sollte dann noch bei euch Kunde sein wollen? So, nachdem allerdings auch irgendwie keine anderen Provider sich bisher dazu geäußert haben, dass sie das ernsthaft auch verfolgen wollen würden. Also mal davon abgesehen, dass es ja keinen Sinn macht. Hallo, ich habe da irgendwie eine dicke, fette Internetleitung, mit der ich ganz viel Datenvolumen runterladen kann. Und darf dann aber nur irgendwie 2 Gigabyte runterladen und danach bremst sich das dann auf Schlurchgeschwindigkeit. Ja, hallo? Was soll das denn werden? So, dazu passend, breite BU. Die EU-Kommission will den Ausbau von schnellen Internetleitungen vereinfachen. Um Europas Haushalte günstiger an sogenannte Breitbandnetze anzuschließen, könnten etwa bestehende Rohre für Energiekabel genutzt werden, schlug die Brüsseler Behörde vor. Die Eigentümer von leeren Leitungsrohren, Schächten und Masten sollen verpflichtet werden, ihre Infrastruktur an Breitbandanbieter zu vermieten. EU-Digitalkommissarin Nelly Kroes sagte, man verliere derzeit Milliarden Euro bei der Planung von Breitbandnetzen. Na, inwiefern passt eigentlich eine Strategie, dass man heutzutage alles nur noch über das Internet machen soll, zu einem, ja, aber dann wird einem das Internet weggenommen? Inwiefern passt das zu einem, ja, aber dann wird das Internet schnarchlangsam? Na, passt irgendwie nicht so richtig. Na, weder irgendwelche Three-Strikes-Scheiße, noch irgendwelche, ja, und dann bremst du das Internet aber auf Schrittgeschwindigkeit runter. Da kannst du jedes Bit einzeln begrüßen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass dann so Übungen wie irgendwelche Cloud-Dienste dann auch mal voll für die Tonne sind. Weil Cloud-Dienste, na, also wo halt irgendwie Daten alle im Internet rumliegen, wo es keine lokalen Kopien mehr gibt, schlimmstenfalls. Die machen gar keinen Sinn, wenn die Daten dann nur noch in Schrittgeschwindigkeit aus dem Internet runterkommen. Also da hat sich Telekom jetzt auch nicht so unheimlich viele Freunde mitgeschaffen. So, dann gibt es auch mal bei Sony, hier dem Xperia Z, Sicherheitsschwankungen, was die Sperrmöglichkeiten angeht. Ja, weil, hey, wenn irgendwie Apple in den Nachrichten immer mit irgendwie, ja, und da kann man dann im Passcode vorbei und hu und ha und wenn man hier und da und dort, dann, ja, also ja, gibt es auch bei Sony. Und zwar bietet da der Sperrbildschirm des Sony Xperia Z keinen Schutz vor ungewollten Zugriffen. Ohne PIN oder Passwort zu kennen, kann ein Angreifer das Gerät dauerhaft freischalten und die darauf gespeicherten Daten gelangen. Wie schon bei Samsung Galaxy S3 sowie Note 2 und dem iPhone wird über die Notruffunktion angegriffen. Bei Sony sind dafür nicht einmal flinke Finger und Timing gefragt. Ups. Oder anders ausgedrückt, so eine Sicherheitsschwankungen sind bedauerliche Einzelfälle, die aber irgendwie bei ziemlich vielen Geräten auftauchen. So, nachdem die allerdings alle nicht miteinander zusammenspielen, kann man davon ausgehen, dass es unabhängige bedauerliche Einzelfälle sind. Also ich glaube zumindest nicht, dass Sony seine Sicherheitsschwankungen bei Apple abgeguckt hat. Oder umgekehrt. Ja. So, dann Neues aus der Mafia. Hätte ich hier mal den titelgebenden Lügenschutzrat, weil, da hatte ich ja letzte Woche mich auch schon drüber aufgeregt, aber genau das ist dann nämlich auch passiert. Wie zuletzt erwartet, hat der Bimbis-Rat keinen Einspruch gegen das Lügenschutzrecht erhoben, obwohl Schwarz-Gelb in der Länderkammer in der Minderheit sind. Das SPD-geführte Nordrhein-Westfalen, also genau genommen umgekippt, sind die Medienländer Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Welches Interesse könnten da wohl die Länder daran haben, dass Verleger Geld in den Arsch geblasen bekommen, beziehungsweise mehr Rechte bekommen für nichts, für überhaupt gar nichts? Ja, also Nordrhein-Westfalen hat da irgendwie den Anstoß gegeben und hat gesagt, nee, also wir werden nicht empfehlen, den Vermittlungsrat anzurufen. Vor allen Dingen hätte man das im Vermittlungsrat wirklich sterben lassen können, weil der tagt irgendwie nur alle paar Monate mal. Und bis zur nächsten Bundestagswahl ist es nicht mehr so lange. Da hätte man das Gesetz einfach aussitzen müssen. Man hätte ja nicht mal mehr auf Krampf irgendwie eine Einigung versuchen müssen. Ja, also wenn Herr Stonebridge sich hinstellt und sagt, ja, also das Gesetz ist ja total doof, das kann man ja nur ablehnen. Und dann aber die Länder sagen so, ja, also, ne, also wir SPD hier in den Ländern, wir finden das Gesetz zwar auch total doof, aber wir wissen ja, wir werden uns nicht einigen mit der Bundesregierung. Und deswegen sagen wir nicht mal nein. Also ein Gesetz muss nur doof genug sein, dass es durch den Bundesrat durchkommt, weil, nee, klar. Und da soll euch jetzt irgendwer glauben, dass er nach einer Bundestagswahl das Gesetz wieder abschafft. Oder durch ein besseres Gesetz ersetzt. Wie soll denn ein besseres Gesetz aussehen? Na, also sorry, SPD. Ihr möchtet wirklich nicht gewählt werden. Ist so die Botschaft, die da wiederholt mehrfach hintereinander bei mir eingeschlagen ist. Na, also, ja, gerne doch. Gerne, SPD. Ich werde euch gerne nicht wählen. Na, also das ist genau dieselbe SPD, die übrigens vor der letzten Bundestagswahl eine Debatte über das Zugangserschwerungsgesetz als medial unerwünscht vom Tisch gewischt hatte. Das ist genau dieselbe SPD, die dann ein Zugangserschwerungsgesetz mit der CDU zusammen beschlossen hat. Und bis zum Schluss sich Herr Dörrmann nicht dazu durchringen konnte, das als eine dumme Idee zu erkennen. Ha? Dieselbe Verräterpartei. Wer hat uns verraten? Spezialdemokraten. Ja. Nur für den Fall, dass da irgendeine Form von Zweifel hätte bestehen können. Ha? Die SPD möchte einfach nicht gewählt werden. So, von daher, ja. Aber schön, dass wir es zur Kenntnis nehmen konnten. Genau, das war dann nämlich auch alles, was da an Mafia-Meldungen passiert ist. Weil, das Lügenschutzgeld, ich weiß nicht, ist es jetzt schon bei Gauck? Das heißt, nee, kannst du ja eigentlich nicht. Es gibt da ja noch die Notifizierungsphase. 3 Monate lang darf es sich jetzt nicht bewegen. Danach wird es dann aber selbsttätig bei Gauck auflaufen, von dem unterzirkelt und in Kraft treten. So, Neues vom Space. Da gab es am Samstag Meteos, eine helle Himmelserscheinung, hat am Abend entlang der US-Ostküste für Aufregung gesorgt. Mehr als 500 Meldungen über einen hellen Meteor seien eingegangen, teilte die American Meteor Society auf ihrer Website mit. Sichtungen habe es vom Bundesstaat Maine im Norden bis nach North Carolina im Süden gegeben. Auch im Netz wurde die Himmelserscheinung heiß diskutiert. Die Natur erinnere daran, dass es gegenwärtig kein Asteroiden-Ablenksystem gebe, schrieb ein besorgter Twitter-Nutzer. DPA, ihr habt hier gerade wirklich Quelle Internet gemacht, ja? Ja, okay, also Quelle Nachrichtenagentur. So, dann gab es eine MSL-Covery, weil irgendwie Curiosity aka mal Science Lab irgendwie aus irgendwelchen verschiedenen Gründen immer wieder mal im Safe-Mode gelandet ist und jetzt auf die B-Seite umgesprungen ist. Also die Computerausstattung, Elektronik etc. pp., die nicht vorher genutzt worden war, die aber identisch ausgestattet sein sollte wie die A-Seite. Und da ist Curiosity dann wieder aktiv geworden. Das Speicherproblem, das den Rufer seit Anfang März teilweise lahmlegte und die Verwendung des zweiten redundanten Computers nötig machte, ist behoben. Wir sind wieder im vollen wissenschaftlichen Arbeitsmodus, erklärte Jim Erickson vom Jet Propulsion Laboratory der NASA. Dann haben wir eine Drahlandung. Der Dragon ist am Dienstag von der ISS wieder zur Erde zurückgekehrt. Wie erwartet, der private Raumfrachter Dragon ist nach unter 3 Wochen wieder zurück auf der Erde. Der unbemannte Transporter sei, wie geplant, mehrere hundert Kilometer vor der Westküste Mexikos in den Pazifik gefallen, teilte die NASA mit. In einem Boot soll er nach Los Angeles und von dort zurück zum Testgelände des Betreiberunternehmens Schwarze X im US-Bundesstaat Texas gebracht werden. Mit an Bord des Dragon sind mehr als 1200 Kilogramm Fracht von der Internationalen Raumstation der ISS, unter anderem Müll, Ausrüstung und von vielen Forschern mit Spannung erwartet. Wissenschaftliche Proben, berichtet eine nicht näher genannte Nachrichtenagentur. Ich nenne ja gar keine Zeitung mehr beim Namen. Wie ich das mit Nachrichtenagenturen machen soll? Dann ist gestern Abend, irgendwas um 20 Uhr, 21 Uhr 43 habe ich irgendwie auf dem Zettel, aber ja, ist dann jedenfalls eine Soyuz TMA-08M gestartet zur ISS und das ist die erste Soyuz, also der erste bemannte Flug zur ISS, der innerhalb von 6 Stunden ankommen sollte. Ist auch schon angekommen, gibt es auch schon Fotos von der ISS. Die haben jetzt also wieder eine 6-Personen-Besatzung, nachdem auf dem ganz schnellen Trip die 3 neuen Besatzungsmitglieder, darunter ein ehemaliger US Navy SEAL, zur ISS gelangt sind. So, oder anders ausgedrückt, das, was vorher nur mit unbemannten Raketen ausprobiert wurde, nämlich die Schnellnavigation zur ISS, das hatten sie ja nur deswegen mit unbemannten Sachen probiert, weil wenn da irgendwas schief geht, naja, dann ist es halt was Unbemanntes, dann kriegen die halt nicht so schnell irgendwie was Neues zu essen daran, aber ist halt nicht dringend. So, und bei einer bemannten Crew, da möchte man ja dann doch sicher gehen, dass die dann heil und sauber ankommt. Plus, die verbraucht auch noch so irgendwie so ein paar Sachen und könnte dann, wenn es dann zu lange dauert, dann da auch ein Problem kriegen. Von daher, ist also jetzt das erste Mal eine Soyuz auf dem schnellen Weg zu ISS gelangt. Und wenn ich das so richtig von einer nicht näher genannten Nachrichtenagentur mitbekommen habe, oder waren es nicht näher genannte Nachrichtensendung, also jedenfalls ist da wohl irgendwie der Witz der, dass früher Bahnmanöver der Rakete nur möglich waren, wenn direkter Funkkontakt zur Rakete bestand. So, und jetzt die neuen Systeme, die haben irgendwie einen Bordcomputer, der voll autonom arbeiten kann. Der braucht keinen Bodenkontakt, um irgendwie Sachen machen zu können. Und kann dann also quasi ständig irgendwie Kurskorrekturen einwerfen, wenn das nötig wird. Aber ja. So, genau. Dann habe ich nicht nur gestern schon mal einen Podcast aufgenommen, den ihr erst in einigen Monaten in die Ohren bekommt. Und da war es nämlich weniger kalt. Da hat es zwar ständig mit Schnee gedroht, aber es hat nicht geschneit und es war weniger kalt. Aber hey. Sondern ich habe dann auch es mal geschafft, letzte Woche im Obstladen dahinten bin ich extra hingefahren, ein Jawbone Up käuflich erwerben zu können. Und der Witz an Jawbone Up ist, das hätte ich schon mal einmal fast gekauft, nämlich bevor die Augen-OP in der Folge Nummer 259 ausbrach, stand ich schon mal in einem Obstladen, damals am Jungfernstieg, vor den Geräten da und habe gesagt, hättet ihr noch meine Größe, da hätte ich jetzt schon gekauft. So, hatte ihn so nicht, habe ich nicht und danach sind die Apps dann mal eben unauffällig vom Markt verschwunden, weil die Hardware halt nicht so robust war, wie sie versprochen war und deswegen ja hoch. So, und der Witz mit diesem Job und Ab und warum ich das überhaupt gekauft habe, ist halt, beziehungsweise damals hatte ich halt davor gestanden, da hat mir die Idee irgendwie gefallen, so ja, irgendwie so ein Ding zu haben, was halt so irgendwie Schrittzähler und was weiß ich nicht noch alles zählt, machen kann, um das dann einfach mal irgendwie dauernd dabei zu haben. Ebenso armbandmäßig, ohne dass man drüber nachdenkt. Weil Zeugs, wo man immer drüber nachdenken muss, da muss man halt dran denken. Das vergisst man im Zweifelsfall. So, und so richtig ins Bewusstsein gepurzelt ist mir das Ganze, als vor inzwischen 3 Wochen mir mal beim Obstladen da so ein Armband namens Larklife in die Finger fiel. Wo ich dann sagte, Mensch, Armband, da war doch mal was. Probieren wir es mal aus. Das ist so ein relativ großes, breites Plastikding mit irgendwie 8 LEDs obendruf und einem riesigen Knopf, den man an der Seite drücken kann. Und dann kann man da irgendwie durch kurz und lang und nee, durch Anzahl Drücke irgendwie Daten da rein morsen, in Anführungszeichen. Aber ja, da ist halt der Witz bei dem Larklife-Ding, das telefoniert per Bluetooth zu einem iPhone. Und das irgendwie von sich aus einmal die Stunde. Beziehungsweise wenn es angeschaltet wird. So, hat eine Akkulaufzeit, die ist echt nicht so richtig töfte. Hat aber dafür 2 Armbänder. Nämlich eins für tags, so ein Plastikdings und eins für nachts. Das ist irgendwie Stoff mit Klettverschluss, kann man dann auch irgendwie unterschiedlich breit einstellen. Und eins von den beiden hängt halt quasi dauernd am Strom. So, und dann tauscht man die halt morgens aus und abends wieder und hat man da dann irgendwie ständig ein funktionierendes Gerät. Das ist also das Gerät, was man irgendwie die allermeiste Zeit benutzen kann, ist dummerweise aber nicht wasserfest, von daher wird man es auch tendenziell eher nicht unter die Dusche mitnehmen. Also es sei denn, man möchte mal ausprobieren, wie denn so ein Ausfall bei Strom, bei Wassereinwirkung aussieht. Aber ja. So, das war das erste Ding, was ich mir da zugelegt hatte. Dann ist mir zugegangen, dass irgendwie Fitbit demnächst auch ein Armband auf den Markt bringen will, namens Flex. Hab ich dann gesagt, Mensch, Fitbit, die gibt's doch auch im Obstladen. Da kann man doch auch mal so gucken, was gibt's denn da eigentlich. Da habe ich mir dann eine Woche später genau im Obstladen mich ein Fitbit One zugelegt. Das ist zwar mehr so aus der Kategorie Schlüsselanhänger und nicht irgendwie dauerhaft dabei, aber ja, hat ein Display, hat auch wieder einen Knopf. Und kann man die ganze Zeit auch irgendwie mit sich rumschleppen. Wasserfest ist es, glaube ich, aber auch nicht. Auch wenn sie sagen, ja, ihnen sind schon mal Berichte begegnet von irgendwie ins Klo gefallenen Teilen, die dann doch noch gelebt hätten. Geht. Aber ja. So, da ist allerdings der Witz, der, also hier, genau, das Larklife, dass, wenn das irgendwie Zeugs aufs iPhone synchronisiert, dann kriegt man da schon relativ detailliert raus, was denn da eigentlich abgeht. Was das Ding nicht kann, ist irgendwie beim Schlaf richtig sauber durchtracken. Der kriegt halt nur Bewegungen mit und kann sagen, hier, da warst du wach. Und was er dadurch, dass er eben nicht ganz genau aufpasst, eben nicht mitkriegen kann, ist, wann man denn eigentlich fast wach ist und wann so die Weckerfunktion einen dann schon mal aufwecken kann. Schlafphasenwecker hatte ich vor Jahren mal schon. Fand ich eigentlich ganz praktisch, dass einen das Teil halt dann weckt, wenn man sowieso gerade nicht mehr so richtig dolle tief schläft und dann eben auch in den Wachzustand überwechseln kann. So, und genau, das für ein Fitbit gibt es dann auch so ein Stoffarmband mit einer Tasche drin. Das wickelt man sich um den Arm und da kann man den dann da reinpacken, dann kann der auch Schlaf irgendwie tracken. Was der allerdings nur rauslässt, sind Summenergebnisse. So, das heißt, man kann dann, wenn man den synchronisiert, das tut der übrigens nur, wenn man die App aufmacht, dann redet der per Bluetooth, redet die App per Bluetooth mit dem Gerät und umgekehrt. Da gibt es dann halt nur so irgendwie, ja, so, also am Tag hast du dich so und so viele 1000 Schritte bewegt. So, ja, wann habe ich das denn? Habe ich irgendwie 500 ganz früh morgens und 500 ganz spät abends und den Rest des Tages nur still rumgesessen? Wäre ja schon irgendwie ein bisschen was anderes, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit mich dauerhaft immer ein bisschen bewegt habe. Aber ja, so, das mag ich an dem Ding nicht. Dafür hat es halt ein Display. So, das heißt, da kann man auch irgendwie angucken, so, wie viele Schritte habe ich denn eigentlich? Wie viele Schritte habe ich denn heute eigentlich schon? Hm, gucken wir doch mal. Ja, wo bist du? Da. Knopf drück. 4748. 40. Ja. So, genau. Und dann habe ich mir eben, als mir dann irgendwo im Netz begegnete, ja, jetzt gibt es das ab auch in Deutschland, bin ich dann letzte Woche extra noch in den Obstladen gefahren, nachdem ich mit dem Podcast komplett durch war. Und habe gesagt, Mensch, da, Grabsch. Hab da einen Store-Angestellten mit Bargeld bedroht. Hier, nimm mein Bargeld. Nimm. Ja. So, und der Witz an dem ab ist, das Ding soll wasserdicht sein. Ist halt ein ziemlich dünnes Armband, hat einen Vibrationsmotor und irgendwie so displaymäßig nicht so unheimlich viel, nämlich irgendwie zwei Leuchten, die in verschiedenen Farben, aber nur zwei Symbole darstellen können und einen Knopf. So, und kommunizieren tut das Teil mit einer iPhone-App, es hat einen Kopfhörerstecker an einer Ecke, unter einer Kappe versteckt. So, das größte Problem, was ich noch kommen sehe, ist, dass mal irgendwann die Kappe weg ist. Aber ja, so, und das stöpselt man halt in den Kopfhöreranschluss von dem iPhone rein und dann synchronisiert sich das und redet auch irgendwie mit dem Internet, weil wenn es kein Internet hat, dann guckt es nämlich doof. Und ja, das kann dann auch irgendwie so Übungen wie eine Stoppuhrfunktion, so, die nicht so sehr zur Zeitmessung gedacht ist. Also Zeitmessung kann es auch, ja. Aber man kann dann sagen so, ja, jetzt fange ich an irgendwie loszulaufen. Und wenn man dann fertig ist, dann muss man nochmal draufdrücken, so jetzt bin ich fertig mit rumlaufen. So, und dann kann man sich das hinterher bei einer Synchronisierung einmal irgendwie die Tagesbewegungsauswertung angucken, die eben auch nicht nur eine Gesamtanzahl fallen lässt, sondern da eben auch noch ein bisschen was detaillierter ist. Und eben die Staubuhrbereiche, die werden nochmal separat ausgewiesen. Die kann man sich dann aus der Nähe angucken. Und vielleicht dann zum Beispiel irgendwie beim Weg zur Arbeit, naja, also anfangs bewege ich mich ganz ordentlich was und dann sitze ich erstmal ein Stückchen im Bus, dann bewege ich mich ein Stückchen bis zur U-Bahn, dann sitze ich ein ganzes Stückchen in der U-Bahn, dann bewege ich mich mal kurz zur S-Bahn rüber, dann stehe ich da kurz rum und dann bin ich da, bewege mich nochmal ein bisschen und dann ist fertig. So, na, nicht, dass ich das nicht irgendwie schon wissen könnte, aber ja, ist auch mal ganz spannend. Und ja, das ist so von mir bisher ausprobierten Geräten irgendwie so im Moment mein Lieblingsgerät. Ich finde es knuffig. So, plus, der kann dann auch einen Schlafphasenwecker. Das ist auch ganz praktisch. Weil der nämlich Schlaf eben auch im Sinne von, ja, Tiefschlaf, mitteltiefer Schlaf und hier wach ermitteln kann. Und da kann man dem dann halt eine Uhrzeit einhauen und sagen so, ja, weck mich mal bis zu so und so vielen Minuten früher. Da gibt es auch wieder irgendwie drei Einstellungen. So, ja, ich finde es praktisch. So, und dann eine Meldung, die, auf Basis einer Meldung vom letzten Mal, also nicht wirklich eine Meldung, aber ich vermute mal, mein herzallerliebster Herr Betriebsrat hat mal kurz im Internet auf meinem Weblog geguckt und deswegen beschlossen, am Montag zu mir und zu meinem Kollegen persönlich ins Büro zu kommen, allerdings mich die ganze Zeit irgendwie anzumachen. So von wegen, ja, irgendwie hatte er irgendwie ein Papier. Ja, man kann ja auch freiwillig auf die tollen Leistungen der Gewerkschaft verzichten. Ja, man kann auch freiwillig die Leistungen der anderen tollen Gewerkschaft besser finden, die nämlich nicht eine Einmalzahlung nur rausgeholt hat für die Streiker, sondern die tatsächlich eine Erhöhung rausgeholt hat, die in Summe eben dann doch eine Knappigkeit mehr ist. Aber ja. Das Ergebnis der ganzen Veranstaltung war dann, dass auch mein Kollege davon überzeugt war, also er hatte sich das vorher schon überlegt, er würde eigentlich auch lieber den Tarifvertrag von der kleinen Knuffelgewerkschaft haben und nicht den von Pferdi. Und das wurde ihm dann bewusst nochmal. Na, also danke, Herr Betriebsrat, dass Sie uns persönlich aufgesucht haben und meinen Kollegen nochmal daran erinnert haben, dass er doch auch noch da dieses eine Schreiben ausfüllen und zur Personalabteilung bringen möchte. Daraufhin hat er nämlich das Schreiben ausgefüllt und zur Personalabteilung gebracht. Ah ja. Wie peinlich sind eigentlich so Gewerkschaftspfeifen? Na, erst irgendwie einen von, ja, seid doch solidarisch faseln und wenn es dann drauf ankommt, aber nicht solidarisch sein. Ja, sorry Leute, euch kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. So, was ich aber ernst nehmen kann, ist die Tatsache, dass hier der Akku leer ist und ich dann aber in der Musikecke ankomme, in der sich völlig überraschend mein herzallerliebster Lieblingsschulchor aus Staten Island, New York, PS22 Chorus versteckt. Da hätte ich hier nämlich einen Titel Northern Sky mit Clive und sehr fanziger Kleidung bei einigen von den Kids, der am 30.07. bei YouTube veröffentlicht wurde, 2 Minuten 46 lang ist. Gefolgt von, ja, okay, na, wenn ich eine Best-of-Ecke aufmache, so unheimlich schwer fällt es mir nicht, einige Titel zu nominieren. Unter anderem den hier, nämlich von, wann war denn das? Anfang des Jahres 2012. Irgendwie zweiter Titel, ja. PS22 mit Thorin, yay Thorin und What the Water Gave Me. 3 Minuten 40 ist das dann lang. Und da kann man dann auch, wenn man sich das YouTube-Video mal aus der Nähe anguckt, Kommentare finden, wo man auf die Idee kommen könnte, dass da die eine Kommentatorin mit dem Namen Thorin und einem Nachnamen nicht zufällig dieselbe sein könnte. Doch ist sie. Weil, warum gibt es bei mir bei Facebook kein Foto? Ja, weil Facebook bei einer Namenssuche nämlich ziemlich ganz weit oben rauskommt. Ja, ist sie selbst. Wie auch immer, da gibt es dann auch noch Weisheit drin, verdickt. Und dann gibt es auch noch eine zweite Weisheit für diese Woche, nämlich einen TED-Talk, Faith Jegede, die von ihren autistischen Geschwistern was gelernt hat. 5 Minuten 33 ist mir am 7. Januar aus dem Netz gepurzelt und hat darum gebeten, doch einfach auch mal in Podcast-Form archiviert zu werden. Ein Gefallen, den ich gerne bereit bin zu tun. So, und dann? Dann sage ich mal wieder danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ich sonst noch so gemacht habe. Battle um Feedback. Bitte. Macht ja eh keiner. Wie auch immer, battle ich um Feedback. Und zwar könntet ihr Feedback in meine Richtung kommunizieren per E-Mail an compublog@gmail.com. Ständchen, solange bis Google irgendwann beschließt, dass Gmail ja auch nur ein paar Millionen Leute benutzen und sie es abschalten können. Dann könntet ihr auch einen Kommentar ins compublog.de unter den Eintrag zu Compo 368 Teil 3 einstellen. Ich weise dann auch nochmal explizit darauf hin, technische, irgendwas funktioniert nicht, Fragen sind im Blog an der völlig falschen Adresse, weil ich die nämlich erst sehr viel später sehe. Oder ihr könntet einen Tweet oder eine app.net Botschaft an den Account @compot adressieren. Ja, so. Genau, und dann habe ich nämlich das speziellste Spezial für dieses Jahr, nämlich den einen geplanten Vierteiler. Gestern auch glatt schon aufgenommen. Haha. War gar nicht so schwer. Es war weniger kalt. Und ist irgendwie kürzer die Aufnahme, als was dann das Endprodukt lang wird. Aber ja. So, wie auch immer, drohe ich dann jedenfalls damit. Das, na toll, jetzt hört der Schnee auf. Er wollte mich doch auch nur ärgern. Also mal davon abgesehen, dass die Forecast-Leute was von 8 Uhr gemurmelt haben. Aber ja. Dann jedenfalls drohe ich damit, dass ich unter Umständen möglicherweise vielleicht in ungefähr einer Woche auch wieder unterwegs sein könnte, wenn dann gerade mal kein Feiertag ist. Und ich dann allerdings aber auch vorm Aufnehmen mal einen Kaffee trinken konnte. Weil so ganz ohne Kaffee, da fehlt mir was. Aber ja. So, genau, dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Northern Sky und What the Water Gave Me von PS22. Ja, ja, und ist Thorins alleinige Schuld, dass ich überhaupt angefangen habe, mir mal die Musik von Frau Florence Welch anzugucken und zu hören. Ist ihre Schuld, ganz persönlich. Schlimm das. So, wie auch immer, wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Thank you.
you were like the only kid in the chorus that knew Florence and the Machine when we introduced the song, like mm-hmm. who knew her like already and was like already a fan. So tell us about your, why you like Florence's music.
Well, when my mom first told me about Florence and the Machine, I didn't even know who they are, but my mom secretly brought me to one of their concerts, and they were awesome. So when I went home that day, I could not get her songs out of my head, and when I watched her on her videos, she really inspired me.
So you are a true individual. Do people make fun of you that you dress differently and that you do your hair differently?
Some people, they like judge me for what I wear and stuff, but I say I don't care.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
TED Talks are recorded live at the TED Conference and partner events. This episode features writer Faith Jegede. Here's Faith Jegede.
Today, I have just one request. Please don't tell me I'm normal. Now, I'd like to introduce you to my brothers. Remy is 22, tall, very handsome. He's speechless, but he communicates joy in a way that some of the best orators cannot. Remy knows what love is. He shares it unconditionally and he shares it regardless. He's not greedy. He doesn't see skin color. He doesn't care about religious differences. And get this, he has never told a lie. When he sings songs from our childhood, attempting words that not even I could remember, he reminds me of one thing, how little we know about the mind and how wonderful the unknown must be. Samuel is 16. He's tall. He's very handsome. He has the most impeccable memory. He has a selective one, though. He doesn't remember if he stole my chocolate bar, but he remembers the year of release for every song on my iPod, conversations we had when he was 4, weighing on my arm on the first ever episode of Teletubbies and Lady Gaga's birthday. Don't they sound incredible? But most people don't agree. And in fact, because their minds don't fit into society's version of normal, they're often bypassed and misunderstood. But what lifted my heart and strengthened my soul was that even though this was the case, although they were not seen as ordinary, this could only mean one thing, that they were extraordinary, autistic, and extraordinary. Now, for you who may be less familiar with the term autism, it's a complex brain disorder that affects social communication, learning, and sometimes physical skills. It manifests in each individual differently, hence why Remy is so different from Sam. And across the world, every 20 minutes, one new person is diagnosed with autism. And although it's one of the fastest growing developmental disorders in the world, there is no known cause or cure. And I cannot remember the first moment I encountered autism, but I cannot recall a day without it. I was just 3 years old when my brother came along, and I was so excited that I had a new being in my life. And after a few months went by, I realized that he was different. He screamed a lot. He didn't want to play like the other babies did. And in fact, he didn't seem very interested in me whatsoever. Remy lived and reigned in his own world with his own rules, and he found pleasure in the smallest things like lining up cars around the room, staring at the washing machine, and eating anything that came in between. And as he grew older, he grew more different, and the differences became more obvious. Yet beyond the tantrums and the frustration and the never-ending hyperactivity was something really unique. A pure and innocent nature, a boy who saw the world without prejudice, a human who had never lied. Extraordinary. Now, I cannot deny that there have been some challenging moments in my family, moments where I've wished that they were just like me. But I cast my mind back to the things that they've taught me about individuality and communication and love. And I realize that these are things that I wouldn't want to change with normality. Normality overlooks the beauty that differences give us. And the fact that we are different doesn't mean that one of us is wrong. It just means that there's a different kind of right. And if I could communicate just one thing to Remy and to Sam, and to you, it would be that you don't have to be normal. You can be extraordinary. Because autistic or not, the differences that we have, we've got a gift. Everyone's got a gift inside of us. And in all honesty, the pursuit of normality is the ultimate sacrifice of potential. The chance for greatness, for progress, and for change dies the moment we try to be like someone else. Please, don't tell me I'm normal. Thank you.
That was Faith Jegede, recorded at TED at London, in London, England, April 2012. For more information on TED, visit TED.com.